Wenn du jetzt herkommst und so, da kriegst du gleich den Stempel auf die Stirn gestempelt und so, ja, du bist jetzt hier nicht fähig, jetzt hier deinen eigenen Lebensweg jetzt hier selber zu meistern und so, ja.
Ich bin in der Wärmestube der evangelischen Stadtmission und rede mit Steffen. Er ist jemand, der als sozial schwach bezeichnet wird. Seine Lebensumstände sind die von vielen Menschen, all jene, die außerhalb des Rampenlichts stehen. Für mich ist nur schwer vorstellbar, dass in einer industrialisierten Nation wie Deutschland überhaupt Menschen in Armut leben müssen. Trotz wirtschaftlich relativ guter Lage sind fast 13 Millionen Menschen in Deutschland von Armut gefährdet. Das sagt der Armutsbericht der Wohlfahrtsverbände. Wieso werden Menschen arm? Und wie schafft es ein Betroffener, die Armut hinter sich zu lassen? Mit diesen Fragen und einem Mikrofon bin ich in die Wärmestube gegangen, die auf der Breitenstraße 32a in Halle zu finden ist. Einer der Sozialarbeiter dort ist Heiko Wünsch. Er erklärt mir zunächst, was für Menschen in die Wärmestube kommen.
Es kommen Menschen natürlich, die in irgendeiner Form sozial benachteiligt sind. Das sind also Menschen, die erwerbsunfähig sind und eine entsprechende Rente auch beziehen, gar nicht mehr arbeiten können. Es kommen Menschen, die auch körperlich und geistig behindert sind, seelisch behindert sind, psychisch krank sind. Es gibt viele suchtkranke Menschen, die zu uns kommen. Und wir haben Menschen, die ja einfach auch im Rentenalter sind und vereinsamt sind vielleicht ein bisschen, ne? Ansonsten wollte ich auch noch mal unterstreichen, dass wir Menschen haben, die viele Jahre auch gearbeitet haben und eben durch entsprechende Veränderungen der Gesellschaft nicht mehr arbeiten können, auch durch körperliche Veränderungen. Und wir haben Menschen, die arbeiten, behinderte Menschen, die in Behindertenwerkstätten arbeiten. Und wir haben Menschen, die arbeiten wollen, aber keine Arbeit bekommen, wegen ihrer individuellen Problematik, die sie haben.
Meine Mutter hat mich mit 17 Jahren, die mich auf die Straße gesetzt und so. Ja, da muss ich auch erstmal gucken, wie ich mit einer Rollstuhl an der Wand komme. Mit 17 Jahren auf der Straße ist nicht gerade eine einfache Kiste, ja. Dann bin ich ins Obdachlosenheim gekommen. Von der Obdachlosenheim hat mir dann eine Sozialarbeiterin eine Stelle klar gemacht. Da war ich in Dortmund gewesen, weil mir hat meine Ausbildung dort als Hauswirtschaftler gemacht und so. Und sonst habe ich auch nur ehrenamtlich auch gearbeitet. Ich habe ehrenamtlich vor der AWO gearbeitet. Ich habe auch ehrenamtlich in Weidenplan auch dort schon gearbeitet gehabt und so, ja. Also ich versuche immer so, wie es geht, so gesundheitlich, dass ich euch mir jetzt beschäftigt werde und so, ja. Aber ich bin halt auch gesundheitlich angeschlagen, so, ja. Also ich habe 4 Herz-OPs habe ich hinter mir. Dann habe ich hier mit der Leber habe ich zu tun, Speiseröhre kaputt. Dann habe ich chronisches Bronchialasthma habe ich. Es sind schon einige gesundheitliche Hintergründe und so, die auch hier eine Rolle spielen, damit ich auch hierher komme.
Steffen redet sehr offen mit mir über seinen Gesundheitszustand und auch über seine Vergangenheit. Obdachlosigkeit, so habe ich im Zuge meiner Recherche erfahren, ist nicht weit entfernt von sozialer Armut. Es gibt einen Unterschied zwischen Obdachlosigkeit und Wohnungslosigkeit. Ein Mensch, der aufgrund finanzieller Schwierigkeiten seine Wohnung verliert, sprich materiell arm ist, kann durchaus noch ein soziales Umfeld haben, das ihn auffängt. Das heißt, ein zunächst Wohnungsloser kann bei Familie oder Freunden unterkommen, bis sich seine Lage verbessert hat. Wenn jedoch dieses soziale Umfeld nicht gegeben ist, droht Obdachlosigkeit. Das kann passieren, wenn sich das soziale Umfeld vom Betroffenen distanziert, zum Beispiel aufgrund einer Suchterkrankung oder krimineller Aktivitäten oder auch aus anderen Gründen. Ab diesem Punkt befindet sich ein Mensch in der sogenannten Abwärtsspirale, einem Teufelskreis, aus dem man nur mit fremder Hilfe herausgelangt. Mir wird langsam klar, dass Steffen Dinge durchgemacht hat, die ich, als jemand, der behütet aufgewachsen ist, kaum fassen kann.
Ich hatte 17 Jahre meine Oma in der Pflege gehabt und so, hat mich auch ein bisschen mit unterstützt gehabt und so. Mein Elternhaus kann ich total in die Tonne kloppen, auf Deutsch gesagt. Meine Mutter hat ja auch kein Interesse an mir, kann ich auch keine finanzielle Unterstützung erwarten, ja, und da ging es halt ziemlich schnell bergab hier mit mir. Also ich bin hierher gekommen, da habe ich nicht immer meine 70 Kilo mehr auf der Waage gebracht. Also ich war 65 Kilo oder 64 Kilo war ich noch gewesen und bin halt auch in die falsche Szene mit reingerutscht und so. Ja, also ich habe auch viel mit Alkohol zu tun gehabt und auch mit anderen Sachen, die ich jetzt nicht erwähnen möchte. Ja, so. Wie gesagt, ich war selbst auch obdachlos gewesen, ein Dreivierteljahr lang war ich obdachlos gewesen. Ich habe selber auch auf der Straße gelebt gehabt, so, ja. Dann bin ich ins Ohrheim gekommen. Vorher im Notquartier, da war ich auch über 4,5 Jahre drin gewesen. Ja, und naja, wie gesagt, dann hatte ich meine eigene Wohnung und dann halt die Sache, was ich eben gesagt habe mit meiner Oma und so. Die hat mich halt ziemlich runtergedrückt hier.
Die Bedürftigkeit müssen die Menschen hier nicht nachweisen. Es kommen aber bedürftige Menschen. Nicht nur Menschen, die Schwierigkeiten haben in materieller Hinsicht, zu wenig Geld, sondern es gibt ja auch psychosoziale Bedürftigkeit. Und wir haben Menschen hier, die regelmäßig kommen, die materiell abgesichert sind, aber für die diese Einrichtung ein unheimlich wichtiger Bezugspunkt im Leben oder sogar Lebensmittelpunkt ist, die täglich herkommen, um jemanden zu finden, mit dem sie reden können. Die Menschen, die herkommen, sind auch in der Regel ziemlich häufig sozial isoliert und haben auch keine, sagen wir mal, familiären Kontakte mehr. Insofern ist das hier für sie wie ein Zuhause, wie ein zweites Zuhause, wo sie auf Menschen treffen, die sie nehmen, wie sie sind. Man kann hier kommen, wie man ist.
Die Palette an Hilfsangeboten in der Wärmestube ist genauso vielfältig wie die Menschen, die hierher kommen. Denn jeder Mensch bringt seine ganz individuellen Bedürfnisse mit.
Was können die Menschen hier erwarten, wenn sie herkommen? Das sind zum einen ein geschützter Raum, wo sie im Prinzip auch anonym auf andere Menschen treffen in einer ähnlichen Lebenssituation. Man kann hier Gespräche führen, man kann hier Spiele spielen, sich ablenken, Zeitungen lesen, seine Wäsche waschen, wenn man obdachlos ist, sich selber duschen.
Es gibt zum Beispiel auch eine Tischtennisplatte, die Steffen leidenschaftlich nutzt, zumindest im Rahmen seiner gesundheitlichen Möglichkeiten. Über sie knüpft er soziale Kontakte und vergisst für einen Moment seine Sorgen.
Ich bin sehr guter Tischtennisspieler, das muss ich wirklich dazu sagen und so, ja. Tischtennis, also ich habe ja mit einem anderen Kollegen noch und so, also wir machen uns manchmal ja ein paar Bälle um die Ohren hauen. Die hat man dann noch nicht gesehen und so, also das sind schon mal schöne Dinger dabei. So.
Ist ein Hobby von dir?
Also ich habe selber mal im Verein gespielt gehabt und so und ich halte mich da dran, weil Tischtennis ist meine Welt.
Jeden Tag gibt es in der Wärmestube Frühstück und ein warmes Mittagessen. Nicht kostenlos, aber gegen einen geringen Betrag. Ich wurde eingeladen, eine Mittagszeit mit meinem Mikrofon zu begleiten. Vor dem Mittagessen wird gemeinsam gebetet. Außerdem gibt es jeden Tag einen kleinen Vortrag zu einem bestimmten Thema. Heute der St. Patrick's Day, passend zum 17. März.
Leute, die das nicht gehört haben oder nicht glauben, haben ein paar illustrative Bilderchen mitgebracht.
Frau Herrmann leitet das Mittagsgebet einmal pro Woche. Sie erklärt mir, dass Mittagsgebete in der Diakonie eine lange Tradition haben.
Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Vielleicht ist das die Grundüberzeugung, dass man sagt, man will nicht nur den Leib sättigen, sondern auch für die Seele etwas tun und dann daran erinnern, dass die Ursprünge der Diakonie verbunden sind mit Religion und mit dem Christentum.
Die Teilnahme am Gebet ist freiwillig und keine Voraussetzung, um ein Mittagessen erhalten zu können.
Mein Anspruch ist es zum Beispiel nicht, christliche Moral hier aufzutischen, jedenfalls nicht da, wo es irgendwie mit der Keule ist, sondern höchstens Zusammenhänge aufzumachen, mit welcher Haltung erreiche ich welche Lebensform, welche Reaktion meiner Umwelt oder sowas. Aber es soll in erster Linie etwas Tröstendes, etwas Hoffnungsvolles und etwas Fröhliches sein. Und ich glaube, manche Menschen hier finden das sehr gut und freuen sich drauf und sind sehr aufmerksam. Andere nehmen es mit und lesen dabei Zeitung. Andere gehen bewusst raus, warten, bis es vorbei ist. Das spielt aber alles keine Rolle, weil es seit Jahren, Jahrzehnten fest installiert ist. Und das finde ich auch schön und auch, dass es so einen rituellen Rahmen hat. Ich begrüße halt auch sehr gerne vorher alle mit Handschlag, weil ich denke, das ist einfach ein Ausdruck, dass ich die Menschen hier respektiere und wertschätze mit ihrem Leben und denke, dass ich auf der anderen Seite gelandet bin, mehr oder weniger, das ist ja nicht mein Verdienst, sondern es ist in ihrem Leben vielleicht an irgendeiner Stelle mal kurz was schiefgegangen oder ist ein Schicksalsschlag gekommen und das hat eine Reihe von Reaktionen ausgelöst und das ist bei mir gerade nicht schiefgegangen.
Das Schicksal hat auch viel Scheiße mit mir gemacht. Ich war verlobt gewesen, meine Verlobte, die war im vierten Monat schwanger, ist mir auch tödlich verunglückt und so durch einen besoffenen Autofahrer und so. Das war damals in Gütersloh, war das gewesen. Wie gesagt, ich selber bin selber 50% durch schwer beschädigt und so. Und deswegen finde ich ja solche Angebote wie jetzt hier der Breitestraße 32a, finde ich schön, dass es sowas gibt.
Und das kann eben jedem passieren, bin ich fest davon überzeugt. Man kann, viele Menschen, die herkommen, hatten mal Arbeit und haben dann eben die Arbeit verloren. Dann hatten manche einen Arbeitsunfall oder man hatte auf einmal einen familiären Schicksalsschlag. Insofern ist immer die Frage, wer fängt einen dann auf, wenn es so ein Schicksalsschlag passiert oder wenn es ein Problem gibt im Leben. Und wenn man niemanden hat, wenn das familiäre System um einen herum nicht da ist oder man keine Freunde hat oder man, ja, dann geht es ganz schnell, glaube ich, dass ein Mensch in so eine Situation geraten kann.
Schicksal also. Ist ein Weg in die Armut etwa reine Willkür des Himmels? Wir sind mittendrin, der Frage nachzugehen, wie ein Mensch in die Armut gelangen kann. Mikroskopisch betrachtet scheint es größere Zusammenhänge zu geben, die wir nicht verstehen und denen wir zum Opfer fallen können, Das nennen wir dann Schicksalsschlag. Jeder von uns hat wohl schon mal eine Situation erlebt, in der er sich fragte, warum? Und warum ich? Doch es liegt nicht nur an Schicksalsschlägen, sondern auch an gesellschaftlichen Zusammenhängen.
Wir leben in einer bestimmten Gesellschaftsform, die, ich breche es mal ganz weit runter, die sagt, der Stärkere gewinnt. Ne? Es geht darum, besser zu sein als andere. Es geht um viel Profit in dieser Gesellschaft, um viel Geld, um Materialismus, um weniger um menschliche Werte. Und ja, es ist ein Ellenbogensystem, egal ob es um natürliche Ressourcen geht, die hier gnadenlos ausgenutzt werden in dem System, oder Menschen, die auch ausgebeutet werden. Das ist ja ein Ausbeutungs-, begründet auf Ausbeutung der Reichtum, ne, den wir haben. Insofern gibt es also reiche Menschen und arme Menschen. Und hier kommen eben die Ärmeren, die Verlierer dieser Gesellschaft.
Die Umstände, unter denen Menschen in Armut gelangen können, sind also sehr komplex. Kommen wir zur zukunftsorientierten Frage. Wie schafft es ein betroffener Mensch, seine Situation langfristig zu ändern? Wie kommt er aus der sogenannten Abwärtsspirale raus? Ich bin mir sicher, es kann nicht nur materielle Unterstützung und ein geschützter Raum sein. Geldspenden oder Mittagessen allein lindern vielleicht die Armut, schaffen es jedoch nicht nachhaltig, die Armen wieder auf die eigenen Beine zu bringen. Die Wärmestube ist sich dessen bewusst. Sie verfolgt einen anderen Ansatz und beschränkt sich nicht nur auf materielle Unterstützung.
Und dann haben wir eine Sozialberatung, die hier angedockt ist. Und in der Sozialberatung geht es natürlich darum, Wege aufzuzeigen, gemeinsam mit den Menschen, die bedürftig sind, aus dieser Situation rauszukommen und die Lebensverhältnisse zu verbessern. Und das Ziel ist, dass sie auf den ersten Arbeitsmarkt vermittelt werden können am Ende wieder. Was nicht immer gelingt, aber zumindest ist das auch ein Teil unserer Arbeit, Menschen wieder auf den ersten Arbeitsmarkt zu bringen.
Voraussetzung für eine erfolgreiche Sozialberatung ist der Wille, etwas an der eigenen Situation verändern zu wollen.
Hat mir wohl viel Überwindung gekostet, sage ich mal, wieder hierher zu kommen und so nach so vielen Jahren und so. Ich war mindestens 4, 5, 6 Jahre so nicht hier gewesen. So. Aber dann, wo ich gemerkt habe, ja, es geht nicht mehr, dann habe ich einfach von mir aus gesagt, ja, jetzt Attacke, jetzt kommst du hierher und da wird er wieder hier helfen.
Es ist absolut freiwillig, hierher zu kommen. Und wenn man hier ist, dann ist man hier, weil man Hilfe und Unterstützung benötigt und vielleicht jemand braucht, der einem auch den Weg, die Perspektive aufzeigt. Dazu sind wir auch da, aber immer mit einem Ziel auch. Das Ziel bestimmt der Mensch, der die Unterstützung benötigt. Und wenn es das Ziel ist, ich habe keinen Ausweis oder hatte noch nie einen, dann würde mich freuen, wenn wir das gemeinsam irgendwie hinkriegen, dass ich einmal im Leben einen Ausweis habe, um mich zu legitimieren zu können und bestimmte Leistungen in Anspruch nehmen zu können und so weiter. Dann machen wir das mit ihm gemeinsam und unterstützen ihn dabei. Und wenn das ihm erstmal reicht, dann ist es eben so. Aber jetzt zu kommen, also wir reden ja von erwachsenen Menschen, mit der Keule oder mit Druck, funktioniert in der Regel nicht nachhaltig.
Wichtig ist, um das quasi ganz kurz nochmal auf ein Wort zu bringen, ist, dass die Menschen wiederkommen.
Ergänzt René Pietsch. Auch er ist ein Sozialarbeiter in der Wärmestube.
Die prekäre Lebenslage ist halt in der Regel nicht kurzfristig aufzulösen. Das heißt aber andersrum, wir versuchen Veränderungen herbeizuführen in etlichen Lebensbereichen, ja, der Lebensentwürfe und der Besucher hier. Und das ist immer auch ein anstrengender Moment. Und das heißt, wirklich erfolgreich können wir nur sein, wenn die betroffenen Personen wiederkommen und nicht nur die ersten 2, 3 Beratungstermine eventuell angehen und dann halt aufgeben oder eben sich der Verantwortung nicht stellen können und dann auch nicht wollen.
Ich komme eigentlich jeden Tag hierher, für Felsio. Mir gefällt es ja einfach so, jetzt sind nur normale Menschen und so. Und ich finde es auch in Ordnung, dass es jetzt so solche Sozialarbeiter gibt und so, die auch eben manchmal hier in den Arsch treten und sagen, hier, wenn du dich deinen Arsch jetzt nicht bewegst, dann gibt es eh einen Tropf. So, ja. Also das finde ich schon in Ordnung, sowas.
Dass die dich also auch motivieren.
Richtig, naja, so motivieren. Wie gesagt, ich hatte auch, sag ich es jetzt einfach, ein Drogenproblem hatte ich auch gehabt und so. Da habe ich ja auch unter vertraulichen Gesprächen hatte ich das auch gehabt und so. Und da wurde ich gleich auch gesagt, hier ab zur Tropf oder zur Drogenberatung und so. Und dass da halt eine Lösung gefunden, nur dass du halt von den Scheiß wegkommst, so, ja. Aber es gibt halt Leute, wenn die jetzt hören, jetzt hier Behördenwege und so, ja, dann kriegen sie halt Panikattacken und so, ja. Und das ist auch für solche Leute halt auch, gibt es ja auch hier Sozialarbeiter, die da mitgehen und die da unterstützen, ja. Also, das wäre nicht das Ding.
Wichtig ist halt, dass es ein Vertrauensverhältnis gibt. Das funktioniert manchmal sehr tiefgreifend, manchmal vielleicht eher oberflächlich in den Beratungssituationen oder auch in den Gesprächssituationen drüber im Tagesaufenthalt. Aber das ist etwas, was die erstgenannten Punkte natürlich ein bisschen aufweichen kann und ausblenden kann, dass Scheu, Scham, Angst verschwindet, je stärker das Vertrauensverhältnis wird in der Beratungssituation.
Ich fasse zusammen. Der Weg aus der Armut beginnt mit dem eigenen Willen und kann nur mit Durchhaltevermögen gegangen werden. Doch nicht jeder kann diese Energie aufbringen. Manche Betroffenen wissen gar nicht, dass es solche Hilfsangebote gibt. Viele schämen sich einfach nur, sie anzunehmen. Sie wissen, dass sie in den Augen anderer Menschen Verlierer sind. Das ist auch der Grund, weshalb viele Menschen ihre Ansprüche auf Arbeitslosengeld oder Sozialleistungen nicht geltend machen. Wie viele Menschen das genau sind, weiß keiner.
Viele von den Damen und Herren, die in der Sozialberatung hier oder drüben im Tagesaufenthalt angekommen sind, wünschten sich natürlich, sie wären sehr viel früher schon gekommen, als die Probleme noch kleiner waren. Scheu spielt eine Rolle, weil Schicksalsschläge, Verlust der Arbeit, eventuell sogar Verlust der Familie, eventuell das alles in einem kurzen Zeitraum. Verschlägt es denn auch manchen, dessen Lebenslauf bis dahin noch ja, ziemlich normalisiert verlief? Und ich habe in der Sozialkunde, glaube ich, irgendwann in der Schule mal das fürchterliche Wort Bodensatz gelehrt bekommen. Da gibt es definitiv den Moment der Scheu, auch der Angst und auch der Scham.
Es liegt also nicht nur an den Betroffenen allein. Auch die Gesellschaft kann etwas tun, um Rahmenbedingungen zu schaffen, in denen Betroffene nicht gleichzeitig Beschämte sein müssen. Niemand, der in die Armut gerät, ist ein Mensch zweiter Klasse, egal aus welchen Gründen er arm wird. Dieses Bewusstsein muss in jedem einzelnen Kopf unserer Gesellschaft ankommen, damit sich dieses auch in der Gesamtheit manifestiert. Nur so gelangen wir zu einer wirklich solidarischen Gesellschaft. Auch dieser Weg beginnt mit Willen und ist nur mit Durchhaltevermögen begehbar.
Naja, die Gesellschaft, ich sag mal, wir leben hier in einer Gesellschaft, das ist ja nichts Neues. Wir sind einer der reichsten Länder der Welt. Und es gibt verglichen mit anderen Ländern relativ wenig Armut. Das heißt, die Gesellschaft tut schon eine ganze Menge. Es gibt auch eine Menge Hilfsangebote, ja, und Unterstützung. Ansonsten, sag ich mal, ist man prinzipiell abgesichert. Aber die Gesellschaft ist nicht sehr warm, nicht sehr herzlich, nicht sehr gemeinschaftlich. Das heißt, es ist viel ausgerichtet auf Individualisierung. Jeder muss eben irgendwie zusehen, wie er klarkommt. Und sich zu unterstützen und gegenseitig zu helfen, ist den Menschen irgendwie ein bisschen abhanden gekommen. Ne? Nicht nur existenzielle Unterstützung zu geben über Nahrung und Kleidung, sondern auch menschliche Wärme, ja? Gesprächsangebote, dieses Miteinander, Psychosoziale würde man vielleicht sagen, ja, das fehlt eben sehr oft in dieser Gesellschaft, auch in Familien. Ja. Zuallererst möchte ich mal sagen, was schon helfen würde, wenn man an einem Menschen vorbeiläuft im Alltag, ne, der in irgendeiner Form anders ist, also ein Behinderter oder ein alkoholisierter Mensch, ein Obdachloser, der ein bisschen schmuddelig ist und so weiter, dass man dem mit Würde begegnet, das wäre so einfach human. Und das nächste ist, wer sich engagieren will, kann sich engagieren in der Stadtmission als Ehrenamtler. Also man kann hier ehrenamtlich tätig werden. Man kann, darauf sind wir auch angewiesen, finanzielle Spenden hier uns zukommen lassen. Und man kann sich natürlich, das steht auch jedem frei, sich engagieren. Man kann sich politisch engagieren, man kann sich sozial engagieren.
Nicht nur soziales Engagement ist wichtig, sondern auch politisches. Denn mit der richtigen Politik können Umstände geschaffen werden, die Armut vorbeugen.
Eine sogenannte Europa-Strategie bis zum Jahr 2020, die die EU gemeinsam beschlossen hat. Und da gibt es, nenne ich mal, zwei Hauptziele. Einmal das Beschäftigungsziel. Das wäre bis zum Jahr 2020, dass man mindestens 75% aller Europäer im Alter von 20 bis 64 Jahren in Arbeit bringen will. Und das nächste ist das Armutsbekämpfungsziel. Es ist so, dass man bis 2020 20 Millionen Menschen aus der Armut herausholen will, die jetzt von Armut betroffen sind in Europa.
Wie realistisch schätzen Sie das ein nach derzeitiger Politik, dass diese Ziele erreicht werden?
Das hängt natürlich, es gibt ja immer Legislaturperioden, ne, davon ab, welche Parteien auch regieren, ne, in den jeweiligen Ländern und mit welchen Zielen die regieren und welche Parteien wir letztendlich wählen auch, ne, wir Wähler, wir Bürger.
Der Weg aus der Armut. Ich habe nun eine Vorstellung davon bekommen, was Armut und Armutsbekämpfung in Deutschland bedeutet. Zugegeben, meine Eindrücke in der Wärmestube sind nur ein kleiner Teil von all dem. Auch der Lebensweg von Steffen ist nur einer von vielen, der vielleicht nicht repräsentativ für alle Betroffenen stehen kann. Doch indem man sich auf ein Teilchen im System konzentriert, versteht man das große Ganze besser. Und ich denke, was in unserer Gesellschaft derzeit fehlt, ist genau das. Verständnis für die Situation der Betroffenen. Armut sollte Menschen nicht von anderen trennen, sondern sie näher zusammenbringen. Das wünsche ich mir für die Zukunft. Apropos, was wünscht sich Steffen für die Zukunft?
Ich würde mir wünschen konkret, dass ich jetzt hier meine Gesundheit hier halbwegs wieder in den Griff kriege und mein Suchtproblem, was ich habe, immer noch so teilweise. Und dass ich hier mal finanziell mal richtig fett auf die Beine komme und so, dass ich jetzt hier nicht weiter Leute immer anpumpen muss und so. Und wenn ich trotz allem, wenn ich das auch auf der Reihe gekriegt habe, ich würde trotzdem immer noch hierher kommen und so. Zur Wärmestube und so, weil ich denke mal, die Leute haben mir jetzt ja auch so aus der Scheiße geholfen und so, warum soll ich da jetzt mich nicht mal blicken lassen, wenn es mal finanziell ein bisschen besser gehen würde, ja. Wenn ich die Möglichkeit hätte oder so jetzt und ich würde jetzt merken, dass es auch noch einige schwache, sozial schwache Leute gibt und so, die es noch dreckiger geht wie mir, auf Deutsch gesagt und so, da würde ich, wenn ich die finanzielle Möglichkeit dazu hätte und so, würde ich den auch unterstützen dabei, wenn ich die Möglichkeit dazu hätte, aber ich habe es leider zurzeit nicht.
Trotz seiner finanziellen und auch gesundheitlichen Lage schafft er es, sich einen gewissen Sinn für Humor zu bewahren. Was seine Zukunft angeht, bleibt er optimistisch.
Ja, wie gesagt, ich habe 4 Herz-OPs hinter mir und so. Ja, ich habe eine Herzklappe eingesetzt gekriegt, eine mechanische Herzklappe, Risse in der Speiseröhre. Dann habe ich hier Titan in der Hand drin, Plaste im Sprunggelenk. Also ich bin ein halber Cyborg, aber das ist mir aber sowas, ja, ich lebe so mein Leben, wie es jetzt läuft und so. Es läuft so nicht blendend, aber es lief schon mal noch beschissener. Und es ist gerade dabei, dass ich das wieder nochmal auf der Reihe kriege, so.